Heute zu Gast die Gründerin des Fitnessspiegels Waha und der Fitnessstudio-Kette Miss Sporty, Valerie Burres-Bönström.
Wir haben wirklich unheimlich viel Nachfrage bekommen, als wir jetzt im März gelauncht haben, wo Leute auf uns eigenständig zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir möchten euch gerne promoten, können wir da einen Deal machen? Und ich noch froher bin ich dadurch, dass ich immer auch mir wichtig ist, dass ich da quasi keine reine Werbeveranstaltung mache, sondern dass wenn man dann die Leute dann auch wirklich damit trainieren sieht und auch echt Feedback kriegt, ey, so eure Kurse sind ja super, der Personal Trainer war ja super nett, dass dann wirklich eine Beziehung mit dem Influencer entsteht.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Wer in der Vorstellung am Anfang über den Begriff Fitnessspiegel gestolpert ist, genauso ging es mir auch, als ich zum ersten Mal von Waha gehört habe. Was soll das sein, ein Fitnessspiegel? Am Ende versucht die Valerie mit ihrem Team eine Produktinnovation, was ganz Neues zu schaffen, so eine Art riesiges iPad, das einen sozusagen auch zeigt, aber mit dem man auch über das Internet natürlich mit anderen Personen kommunizieren kann, mit Trainern, mit Freunden, mit denen man gemeinsam dann trainiert, aus seinem Wohnzimmer oder Sportzimmer oder was auch immer heraus. Wie man sowas einführt, wie viele tausend Wahas oder Spiegel, Fitnessspiegel die Kollegen versuchen, dieses Jahr zu verkaufen, wo das Geld herkommt, wo überhaupt diese Idee herkommt, das haben wir alles besprochen. Die Valerie hat schon vorher einiges gemacht in der Branche, nämlich mit ihrem Ex-Mann vor allen Dingen die Frauen-Fitnessstudio-Kette Miss Sporty gegründet. Mittlerweile gibt es mehrere hundert Studios davon, quer durch Deutschland. Also auch da schon richtig viel zu lernen, unternehmerisch einiges bewegt. Das Ganze ist als Franchise-Konzept entstanden. Das ist mir auch aufgefallen, wir haben noch gar nicht so oft hier im Podcast über Franchising gesprochen. Das ändert sich heute. Wir haben ein bisschen mit Valerie halt drüber geredet. Also es gibt viele Themen, gerade für Leute, die sich irgendwie für neue Hardware-Innovationen interessieren oder für ja, den Fitness- und Sportmarkt insgesamt. Ist, glaube ich, sehr, sehr viel drin. Deswegen direkt rein in den Podcast. Wobei, es ist noch ein ganz großer Recherchefehler von mir im Podcast versteckt, den natürlich die Valerie sofort aufdeckt. Also werdet ihr hören, ich habe da einmal nicht aufgepasst. Aber jetzt rein in den Podcast mit Valerie Burres-Bönström.
Was?
Hi.
Hi.
Du bist in Berlin gerade, ne?
Ja, da bin ich.
Du machst jetzt ja verschiedenste Business im Sportbereich. Hast du selber mal aktiv Sport gemacht?
Ja, ich habe in meiner Jugend lustigerweise Feldhockey gespielt und ich war im Tor, deswegen jetzt nicht die allerspannendste Position, aber habe dann auch geschafft, in die lokale Nationalauswahl zu kommen. Wir hatten ja hier auch immer so schöne Training für Olympia und solche spannenden Sachen. Ich war schon ganz begeistert. Ich muss aber zugeben, ich würde mir jetzt nicht sagen, ich war jetzt die Sportbombe. Ja, also wenn ich jetzt mir meine Kinder heute angucke, dann sind die, glaube ich, also ja, mehr mit Sport aufgewachsen und ich würde sagen, sind fast auch noch talentierter als ich.
Aber lokale Nationalauswahl heißt, du warst dann in der deutschen Nationalmannschaft?
Nee, eben, es gab so lokale Nationalauswahlstrainings, die dann sozusagen das Sourcing gemacht haben. Okay. Deswegen, also ich war schon ganz gut unterwegs und ich habe auch jeden Nachmittag, wie gesagt, 4 Stunden Hockey gespielt oder Koordinations- oder Krafttraining oder was weiß ich was gemacht. Ich war schon ganz engagiert, aber wenn ich mir jetzt mal angucke, da gab es bestimmt talentiertere Spielerinnen als mich.
Okay. Und wie ging dann dein Weg weiter? Also ich meine, irgendwann hast du, das werden wir gleich ausführlich besprechen, Miss Sporty gegründet. Heute machst du ein anderes, so eine Mischung aus Hardware und Software-Startup Waha. Aber wie ging dann dein Weg dahin? Also wie alt warst du, als Miss Sporty losging? Was hast du vorher gemacht?
Genau, ja, das ist super lustig, weil wie gesagt, ich wollte eigentlich, weil mir Sport schon immer so viel Spaß gemacht hat, gerne Sport studieren und meine Mutter meinte damals, ey, das geht gar nicht, also auch Sport im Abitur zu machen, mit Sport kann man kein Geld verdienen, was sehr witzig ist auf meine Karriere betrachtet jetzt. Und darum habe ich letztendlich Informatik studiert und war auch ganz begeistert, wollte gerne an der Uni bleiben, weil ich mir vorstellte, ach, ich wollte schon immer ganz viel Kinder haben und dann kann man irgendwie als Professor einen intellektuell anspruchsvollen Job machen, aber zusätzlich irgendwie auch noch so ein bisschen Zeit für sein Privatleben haben. Dieser Plan ist ein bisschen in die Hose gegangen, weil ich dann meinen Ex-Mann kennengelernt habe, der die Idee hatte, Mrs. Sporty zu gründen, eine Kette eben für Frauen und ich das die Idee am Anfang total bescheuert fand, aber mich dann hab dort doch hinreißen lassen, ihnen in den mit dem ersten Club zu helfen. Und ja, dann war ich natürlich nicht nur als Hilfe plötzlich mit involviert, sondern wurde dann so doll reingezogen, dass ja ich dann hinterher auch CEO von Mrs. Sporty geworden bin.
Aber das heißt, euch habt auch das Unternehmen gehört, die und deinem Ex-Mann?
Ja. Ja, ja, genau.
Und waren dann da viele Investoren dabei und so?
Ja, total lustig. Also man glaubt das gar nicht mehr, bezogen auf sozusagen, was heutzutage in der Startup-Szene in Berlin passiert. Wir sind wirklich so ganz klassisch angefangen mit einer sechsstelligen Summe, ganz niedrig, und haben mal einen Club aufgemacht als Pilotclub. Und als der dann erfolgreich lief, haben wir ein Seed-Funding, wie man das heute so cool nennen würde, bekommen von Privatinvestoren, insgesamt von circa 1 Million. Und aus diesem, soll man sagen, ganz überschaubaren Invest ist dann eine Kette geworden mit einem Gesamtumsatz von 100 Millionen im Jahr. Also das ist noch ganz klassisch sozusagen gebootstrapped entstanden und war auch bestimmt ein extrem, also es war irgendwie ein ganz besonderes Learning, wo ich denke, es ist schon schön, wenn man das mal einmal gemacht hat. Heutzutage ist ja vieles darauf optimiert, einfach immer zu raisen und bei uns ging es ganz klar immer darum, so viel Geld zu verdienen, dass wir quasi auch den nächsten Wachstumsschub machen konnten.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem aber selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis: Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Jetzt hatte ich in den letzten Jahren immer mal wieder Leute aus dem Fitnessstudio-Gründerbereich, also den Rainer Schaller von McFit oder den Jakob Fati von FitX hier zu Gast. Aber die haben ja dann immer sozusagen die Studios selber versucht aufzubauen. Ihr habt, glaube ich, ein Franchise-System gemacht, also wo ihr die Marke dann auch wirklich lizenziert habt, ne?
Mhm, genau, weil ja ein Franchise eben auch eine super gute Art und Weise ist, sozusagen zu skalieren, ohne dass man das Investment selber machen muss. Allerdings war das auch vom grundsätzlich im Ansatz so geplant. Also das war jetzt keine Anforderung von der Zeit, sondern es war einfach so von vornherein geplant. Und ich war sehr skeptisch, was Franchise angeht, weil man kennt ja irgendwie so diese typischen Franchise-Systeme und denkt so, weiß nicht, was ist das? Und muss aber sagen, meine Meinung über Franchise hat sich in den Jahren, wo wir das aufgebaut haben, total verändert zu den Vorurteilen, die ich vorher hatte, weil es für mich echt ein demokratisches Unternehmen ist. Also wenn deine Mitarbeiter letztendlich deine Kunden sind, und das ist ja so die Idee des Franchises, dann muss man natürlich in Anführungsstrichen, wie man mit denen umgeht, wie erfolgreich dann auch deren Businesses ist, wie man deren Feedback auch wahrnimmt und was man mit diesem Feedback macht, damit muss man ganz anders umgehen. Und deswegen
wie viele Läden haben euch denn am Ende selber gehört von Miss Sporty und wie viele haben Franchise-Nehmern gehört?
Genau, also von den 550 Läden habe ich privat 5 gehabt als Franchise-Partner meiner selber. Und wir hatten einen und dann hinter zum Schluss zwei Company-Läden und der Rest war wirklich alles Franchise. Dementsprechend, also es war wirklich zu 100% Franchise, nur ich war da sehr, muss man sagen, engagiert und wollte nämlich auch so den Mind unserer Franchise-Partner verstehen und deswegen habe ich gesagt, ich bin selber privat auch noch mit 5 Clubs Kunde meiner selbst.
Was hat man denn den Franchise-Nehmern gegeben? Also die Marke, dann so die Idee, wie man so ein Studio auszusehen hat, was haben die noch von euch bekommen?
Genau, also es ist auf der einen Seite natürlich die Marke, die natürlich auch unterstützt wurde. Also Stephanie Graf ist ja auch Gesellschafterin bei Mrs. Borty mit auch.
Wir reden Stephanie Graf von der Steffi Graf, der mehrfachen Wimbledon Grand Slam Gewinnerin. Ne?
Genau. Das heißt, wir haben natürlich auch unheimlich viel sozusagen sowohl inhaltliche Arbeit, aber auch natürlich auch PR mit ihr vor allen Dingen in den ersten Jahren gemacht. Das heißt, also, es ist schon eine Arbeit, die Kommunikation der Brand zu machen. Ich glaube, das ist fast die wichtigste Aufgabe eines Franchise-Gebers. Dann aber natürlich auch ein Konzept zur Verfügung zu stellen, was wirtschaftlich funktioniert und auch erprobt und geprüft ist. Da allerdings muss ich natürlich auch sagen, dass man sich einfach mit seinen Businessmodellen immer entwickeln muss. Das heißt, es ist auch, würde ich sagen, eine wichtige Aufgabe eines Franchise-Gebers, eben Businessmodelle weiterzuentwickeln. Und das Dritte ist letztendlich aber auch der Dialog und das Netzwerken. Und diese Arbeit, diese Partner, die Franchise-Partner eben untereinander zu vernetzen und aus deren Erfahrungen zu lernen, das würde ich sagen, sind die drei wichtigsten Dinge. Und wenn ich mir jetzt angucke, über die letzten, ja, also Mrs. Borty gibt es ja jetzt seit 2004, also ich sag jetzt mal knapp 20 Jahre, ist es so, dass sich die Wertschöpfung im Franchise sicherlich auch als Wettbewerbsvorteil dann entpuppt.
War das denn sozusagen deine Gründung dann sozusagen aus dem Informatikstudium heraus? Oder wie kamst du dann auch vor allen Dingen an Steffi Graf als Investorin, als jemand, der für dich PR macht? Das war ja noch, sag mal, pre-Instagram und so.
Genau, das stimmt. Das war so, ich habe in meinem Studium und auch nach meinem Studium noch kurz, wie gesagt, in der Wissenschaft gearbeitet, bei JP Morgan, bei der Deutschen Bank. Also ich war eher so ein bisschen auf diesem sehr technischen, mathematischen Informatik-Hintergrund. Und die Gründung ist wirklich vorrangig, sag ich mal, von meinem Ex-Mann damals vorangetrieben worden. Ich habe immer gesagt, ich bin so ein bisschen Entrepreneur gegen Willen geworden. Und das hat sich bei mir auch so durchgesetzt, lustigerweise mit der ganzen Karriere. Und einer unserer Mitinvestoren, der sozusagen der Ex-Chef meines Ex-Mannes war, der hat 24 Hour Fitness in den USA gegründet und der kannte eben den Andre Agassi und darüber eben auch Stephanie Graf. Und so entstand der Kontakt. Allerdings muss ich sagen, sie dann davon zu überzeugen, mit einer unbekannten Marke und mir und meinem Ex-Mann zusammen eine Fitnesskette in Deutschland sozusagen zu gründen, das würde ich sagen, können wir uns auf die Fahne schreiben, weil da musste man, also da haben wir sie natürlich auch kennengelernt, haben gezeigt, was ist die Idee und was ist die Vision hinter der Marke. Und ich glaube, solche Leute muss man dann auch inhaltlich gewinnen, damit sie einen Vorteil für die
Marke. Aber sie macht ja eigentlich gar nichts, ne? Also, oder hat sie bei deinem neuen Startup wieder mit investiert?
Nein, allerdings muss ich sagen, gibt es ja auch viele Menschen, die heutzutage sehr bekannt sind in der Sportszene. Und ich glaube, die jetzt einfach ein bisschen stärker noch im, wie soll man sagen, in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung sind. Und ich glaube, Steffi Graf hat da die Entscheidung einfach getroffen, hier mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Und das zeichnete sich auch schon in den letzten Jahren in Mrs. Borty ab. Und das muss man respektieren. Und das kann ich auch total nachvollziehen, dass sie da einfach auch wenig Interesse noch hat.
Und was ist Mrs. Borty geworden? Also wem gehört es heute?
Es gehört weiterhin mir, meinem Ex-Mann und den ursprünglichen Investoren. Das heißt, also ich bin nicht als Gesellschafter, habe diese Firma nicht als Gesellschafter verlassen, sondern in Anführungsstrichen nur als CEO.
Und kann man sowas dann verkaufen eines Tages? Also ich meine, wie ist der Plan für sowas? Weil ihr habt jetzt ja deinen und dann die zwei Firmen eigenen Läden und die restlichen gehören ja dann den euren Partnern. Wie läuft sowas in so einem Setup? Also ist das dann transaktionsfähig wahrscheinlich trotzdem, ne?
Ja, allerdings, sag ich jetzt mal, gab es da wenig Interesse. Also wir hatten öfter mal die Chance, Mrs. Porti zu verkaufen. Da gab es aber relativ wenig Interesse von den Mitinvestoren und auch meinem Ex-Mann. Und das war sozusagen letztendlich eigentlich ja für Mrs. Porti eher weniger ein Thema, weil wahrscheinlich das Unternehmen auch immer sehr, wie soll man sagen, ja, natürlich gewachsen ist. Das war jetzt kein Unternehmen, was wir darauf gebaut haben, um hinterher den Big Exit zu machen.
Mhm. Aber wenn du sagst 100 Millionen Euro Umsatz, wie ist dann so eine, also was bleibt dann bei so einem Laden hängen? Das ist ja total, also ne, was von den 100 Millionen machen ja ganz viele an die Partner, die zahlen dann einen Teil an euch, ihr habt eure eigenen Läden so, also bleiben dann da irgendwie am Ende 5% hängen oder 10 oder 20 oder wie muss man sich vorstellen?
Das hängt letztendlich natürlich auch davon ab, wie viel in den Jahren immer wieder auch in die Entwicklung des Businessmodells gesteckt wurde. Aber man kann jetzt, sage ich mal, relativ einfach machen, die Partner zahlen um die 10% an Gebühren quasi. Ein Teil davon geht allerdings in einen Marketingfonds. Das heißt, das wird direkt auch wieder ausgegeben, wenn es erhalten ist. Und der restliche Teil sozusagen ist ja dann der Umsatz des Franchisegebers. Und ich sage jetzt mal, ein guter Franchisegeber kann eine EBITDA-Marge so um die 30% haben, abhängig in welcher Phase er steckt.
Das heißt, deswegen, wenn du jetzt sagst, irgendwie 100 Millionen Umsatz, dann bleiben nach dem Marketingfonds noch 8%, dann sind dann 8 Millionen, dann davon 30% ist dann so ungefähr.
Genau. Und deswegen, also es ist kein schlechtes Business, muss man sagen. Mhm. Aber letztendlich, um jetzt da, sag ich jetzt mal, große Visionen mitzumachen, glaube ich, müsste man auch wahrscheinlich noch weitere Märkte erobern. Ne? Also das letztendlich ist es ein Volumen-Business.
Mhm. Und jetzt habt ihr, wie viele einzelne Filialen hast du gesagt? Aktuell?
Im Augenblick, aktuell, ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht. Ich bin ja seit 2,5 Jahren raus.
Aber schon so um die 500 oder sowas, ne? Kann man im Internet liest man, ich weiß nicht ganz
genau,
sicher, aber so um die
500. Also ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht ganz exakt. Wie gesagt, ich bin da seit 2,5 Jahren raus und ich denke, das ist auch so familiär so, dass es gut ist, dass es mein Ex-Mann jetzt macht. Und ich beschäftige mich jetzt hauptsächlich, wie gesagt, mit den Themen um Pixformance und Waha.
Mhm. Okay, ja, da kommen wir natürlich ausführlich zu. Ich muss einmal trotzdem mal verstehen, wie man sowas groß kriegt.
Ja.
Also als Marke Miss Sporty, klar, die Wahrnehmung, ich habe mich das selber gefragt, das ist ja, richtet sich ja rein an Frauen. Das ist ja ein reines Frauenfitnessstudio, deswegen bin ich jetzt auch nicht Zielgruppe, aber ich kenne es natürlich vom Vorbeifahren. Sozusagen so. Wie kriegt man es denn noch groß? Also was war denn noch so der Hebel, mit dem ihr jetzt angefangen habt, damals hinzubekommen?
Also ich muss sagen, ich bin jetzt dann auch sehr wehmütig, wenn ich an diese Zeit insofern zurückdenke, als dass die Größe von Mrs. Porti haben letztendlich wir natürlich indirekt gemacht, weil wir einfach hier eine Plattform geschaffen haben, wo andere Frauen, nämlich unsere Franchise-Partner, wie soll man sagen, die Chance bekommen haben, gutes Geld zu verdienen mit einem Businessmodell, was wir ihnen sozusagen beigebracht haben. Aber warum so eine Marke dann wirklich richtig groß wird, so wie wir es geschafft haben, das liegt meiner Meinung nach zu 100%, zumindest im Fall Mrs. Porti, nur daran, dass eben so viele Menschen hier die Marke tagtäglich leben und auch mit einer echt tiefen Liebe das tagtäglich irgendwie immer wieder ins Leben, in die Wirklichkeit bringen. Und wir haben, also manchmal wurden wir so ein bisschen geschimpft, so dass wir bei Mrs. Porti wie so eine Sekte waren. Und mir kam das, ich habe gar nicht verstanden, was damit eigentlich man von außen sagen wollte. Und ich glaube, ich kann es heute sogar fast besser verstehen, wo ich quasi draußen bin, dass da so ein gewisser Spirit drin ist, wo Menschen einfach ja tagtäglich immer wieder so ein Gefühl entstehen lassen. Und ich glaube, das brauchen große Marken, um richtig, richtig groß zu werden und letztendlich auch groß zu bleiben, dass da so ein gewisses Gefühl und eine gewisse Emotion damit verbunden ist und so viele Menschen auch so eine Marke mit einem gewissen Stolz tragen und das mit Leben füllen. Also ich würde sagen, ganz plumpe Antwort ist, die Menschen machen das. Ja, je mehr Menschen du von deiner Marke begeistern kannst und diese Marke dann ins Leben bringen, desto größer ist die Marke.
Ja, okay. Wobei, es ist am Ende jetzt irgendwie das mal so ein bisschen technischer zu fassen, dann Word of Mouth und Empfehlungen und so. Wie viele, weißt du denn, Größenordnung, wenn jetzt irgendwie, sagen wir, jetzt irgendwie 400, 500 Studien, dann sind da jeweils so 2.000, 3.000 Mitglieder pro Studio?
Nee, die Studios sind ja relativ klein. Also das sind so, ich sag mal, wir haben im Schnitt so 350 Mitglieder pro Studio. Und da sind eben so 4 Mitarbeiter. Und diese 4 Mitarbeiter, die machen letztendlich, geben den Spirit, ja, von Mrs. Borty. Und Mrs. Borty ist letztendlich eben kein Studio aus dem herkömmlichen Sinne, so wie du das vorstellst. Du gehst da einfach quasi in den Raum und wir versuchen als Ziel, als Marke diesen Raum halt oder als Brand diesen Raum möglichst cool zu gestalten. Und das zu einem bestmöglichen Preis zu verkaufen. Nee, sondern ich sag jetzt mal, bei Mrs. Borty war wirklich dieses, du kommst hier rein, deine Ziele werden wahrgenommen, deine Bedürfnisse erkannt, dann erhältst du ein Training, was auf diese Ziele zugeschnitten ist. Und letztendlich kann das wirklich aber nur ein Trainer leisten, der sich wirklich ernsthaft für dich interessiert und der dann auch dich begleitet auf dieser Reise, dieses Ziel zu erreichen. Und ich glaube, diese persönliche Begleitung deiner Ziele und deiner Bedürfnisse, das ist etwas, was es recht selten gibt und das ist auch der Erfolg von Mrs. Borty. Und das ist aber auch etwas, was dann trotzdem total davon abhängig, dass dieser Mensch, der dir hier im Club begegnet, eben ein ehrliches Interesse hat, das mit dir zu schaffen. Und deswegen ist es eine Dienstleistung und deswegen kann ich dir sagen, ich verstehe, dass du da die Technik sehen willst, aber es sind immer noch die Menschen, die das dann groß machen.
Okay. Und sag mal, dann hast du aber aus Mrs. Borty heraus quasi eine zweite Firma gegründet, die eher so im B2B-Bereich angesiedelt ist, Pixformance. Was machen die genau?
Genau, ja, also das war ganz lustig. Und zwar, als ich den Job des CEOs angetragen bekommen habe, also das war auch eine Idee meiner Mitgründer, dass ich diesen Job jetzt übernehmen sollte, da war ich am Anfang gar noch nicht so überzeugt, weil ich ihm festgestellt habe, dass wir, als wir gegründet haben, haben wir, also das ist ja jetzt eben knapp 17 Jahre vorher, haben wir halt Frauen in unseren Studios gehabt, die ganz andere Bedürfnisse hatten als 10 Jahre später. Und Frauen haben sich eben in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig verändert. Also ich würde sagen, jetzt eine Frau mit 50 ist halt teilweise fitter jetzt als damals eine Frau mit 30. Und diese Veränderung, die ist stattgefunden, während wir sozusagen unser Business haben wachsen lassen. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, hey, wir brauchen ein Trainingsprodukt, wo wir jede Frau individuell abholen können und aber weiterhin so qualitativ coachen, wie wir es bisher gemacht haben. Und da, sage ich mal, konnten wir die Lösung, die wir bis zu dem Zeitpunkt hatten, eigentlich nicht weiter nutzen, weil wir gesehen haben, wir kommen da an unsere Grenzen. Da ist kein Progress in den Trainingserfolgen da. Und da bin ich eben in die USA zu einem unserer Mitgründer und habe gesagt, was wäre denn das beste Training, was wir anbieten könnten? Und das war dann eben funktionelles Training, weil man da eben Leute letztendlich mit einem physiotherapeutischen, Korrigierungstraining genauso abholen kann wie den Athleten mit einem HIIT-Training und diese funktionellen Übungen eben anzubieten, funktioniert und dann individuell für dich zugeschnitten, funktioniert aber natürlich nur, wenn du auch jemanden hast, der dir sagen kann, A, das sind die Übungen, die du machen sollst und B, wie du diese auch durchführst und die auch zeigen kann, wie du dich dann individuell weiterentwickelst. Und da habe ich dann festgestellt, für diesen Mitgliedsbeitrag, den wir damals genommen haben, können wir nicht einen Personal Trainer neben jede Frau stellen. Und bin dann wirklich 1-2 Jahre rumgelaufen mit diesem Gedanken, so shit, wie mache ich denn das? Wir müssen es aber trotzdem anbieten. Und da kann ich dann wirklich nur der FIBO danken, weil die haben mich auf der FIBO eingeladen, dort einen Vortrag über Innovationen in der Fitnessbranche zu halten. Und ich stand da auf der Bühne und dachte, der Einzige, der hier Innovation macht, ist vielleicht Technogym. Und das ist für mich aber keine Innovation, weil es keine Revolution ist, sondern nur eine Evolution. Weil, okay, das Technogym-Laufband, ja, da kann ich jetzt so mein Handy anschließen oder kann ich noch irgendwie 3 Knöpfe weiter drehen. Aber das, was Bahnbrechendes passiert im Fitnessmarkt, das habe ich bis dato noch nicht erlebt gehabt. Und zu dieser Präsentation lud Microsoft ein. Und als ich dann von Microsoft auch noch weiterhin dazu befragt wurde, wie sich das eben mit Innovationen im Fitnessmarkt verhält, habe ich dann die Idee geboren, warum ich denn nicht meinen Kumpel, mit dem ich meinen Doktor in der Informatik angefangen hatte, frage. Und der arbeitete jetzt bei Microsoft Research Center, ob wir nicht mit der Microsoft Kinect, ich weiß nicht, kennst du bestimmt von diversen Spielen, ob wir nicht mit der Microsoft Kinect einen digitalen Personal Trainer bauen. Und das war dann gesagt, getan. Und dann habe ich diese Idee sozusagen unserem Investor beigetragen. Und der sagte, legt los und baut einen Prototypen. Und dann haben wir echt mit Computer und Screen und Microsoft Kinect mit sehr, sehr lustigen Mitteln hier angefangen, einen Prototypen zu entwickeln, der eben diesen digitalen Personal Trainer also darstellen sollte. Und nach 2 Jahren waren wir dann so weit, dass wir das auch gelauncht haben, und das war ein Mega-Erfolg bei Mrs. Sporty. Und so ist sozusagen eigentlich aus einer Not eine ganz neue Idee von Fitnessgeräten entstanden. Und das war 2011, das war also lange vor dem, was jetzt in den USA passiert, und wir haben sogar ein US-Patent dafür. Also das ist eine ganz spannende Entwicklung.
Wie groß ist die Firma jetzt?
Also wir haben mehrere tausend von diesen digitalen Smart-Trainern im Feld, und ich habe mich dann lange beschäftigt, als ich Mrs. Sporty verlassen habe, was man aus dieser Firma machen kann, weil zuerst war es nur ein Stiefkind von Mrs. Sporty, und wir haben dann festgestellt, dass wir zwar sehr gerne dem Rest der Fitnessbranche auch diese tollen Fitnessgeräte zur Verfügung stellen wollen würden, aber ich glaube, der Gros der Fitnessbranche noch nicht wirklich darüber nachdenkt, wie das Training von ihren Kunden in den Fitnessstudios ist, sondern die denken darüber nach, wie sie möglichst billige Preise zur Verfügung stellen oder wie sie die Location schön machen können, aber eigentlich nicht über das Training selbst. Und das haben wir dann, auch wenn wir es versucht haben zu erklären, sind wir eigentlich an diesem Mindset so ein bisschen gescheitert. Und dann habe ich gedacht, naja, Gott sei Dank haben wir noch ein paar schlaue Co-Investoren, die haben gesagt, warum gehen wir nicht in den Medizinbereich? Und jetzt sind wir, muss man echt sagen, natürlich Marktführer in dem Bereich in der Medizin. Also wir statten die größten Krankenhäuser Deutschlands und jetzt auch UK und Schweden. Also wir tasten uns da langsam in neue Märkte vor mit den Pixformance-Geräten aus. Zum Beispiel die Charité hat in allen ihren Rehabilitationszentren in Berlin Pixformance zu stehen.
Also jetzt sag mal, Butter bei die Fische, wie groß ist die Firma denn jetzt?
Na, wie in welchen Größen soll ich dir das sagen?
Zum Beispiel Umsatz?
Wir machen mehrere Millionen Umsatz mit der Firma.
Okay, also es hört sich jetzt nicht nach mehr als 10 an.
Ja, aber ich sag jetzt mal, dafür, dass wir ein Produkt haben, ja, ein ganz spezifisches Produkt, würde ich sagen, sind wir sehr gut unterwegs.
Gar keine Frage. Also Respekt sowieso, nur um mal ein Gefühl dafür zu bekommen.
Genau.
Das heißt, das ist jetzt liegt irgendwie so bei 3-4 Millionen Umsatz, hätte ich jetzt geschätzt. So,
ja, ein bisschen höher schon.
Okay. Und das ist am Ende, okay, das heißt, dann ist ja auch irgendwie logisch, wie der nächste Schritt kam. Jetzt machst du nämlich, und dafür bist du jetzt ja auch zuletzt wahrscheinlich irgendwie öffentlich noch mehr wahrgenommen worden, Waha, und das ist ein Fitnessspiegel, richtet sich an Endkunden, und ich habe mir das angeguckt, also jetzt im Netz, weil ich das noch nie echt gesehen habe, und das ist ja erstmal was ganz Neues, und was sollte das denn sein, Fitnessspiegel, man guckt in den Spiegel, stellt ihn sozusagen an die Wand, und dann sieht man sich selber, man sieht aber auch sozusagen irgendwie bestenfalls irgendwelche Instrukteure oder Kollegen, die woanders sozusagen digital da in den Spiegel eingeblendet werden. Und dann Übungen vormachen oder mittrainieren, und dann kann man da auch irgendwelche natürlich Scores und alle möglichen Einstellungen, so ein bisschen ist es, der Spiegel ist eigentlich ein riesiges iPad sozusagen mit Spiegelfunktion, wenn man so will.
Das ist gut zusammengefasst, ja. Also es ist auch bewusst in die Richtung gedacht. Ich glaube, dass es sehr unterschiedliche Zielgruppen gibt. Die einen möchten individuelle Workouts, wo ihre Bewegung getrackt wird, so wie bei Pixformance, wo sie sehen, wie sie sich verbessern. Die anderen möchten den Personal Trainer in ihrem Wohnzimmer haben, der dann steht. Und die nächsten möchten an den coolsten Live-Kursen teilnehmen. Das heißt also, es gibt alle Möglichkeiten, in Anführungsstrichen, von Bedürfnissen von Kunden. Und ich denke, dass wir hier mit dem, wie du sagtest, iPad-Funktion wirklich ganz unterschiedliche Zielgruppen abholen.
Aber man muss dazu sagen, dass dieses Produkt ist jetzt so gedacht, es erinnert natürlich, und auch viele schreiben das auch so, an Peloton. Ne? Also es ist was anderes Gerät, aber man kauft es erstmal, stellt sich zu Hause irgendwie in einen schönen Raum und sieht auch sexy aus, und dann macht man zu Hause seine Übungen, aber ist halt nicht ganz alleine, sondern ist irgendwie connected und kriegt auch Hinweise und ne, so stellt man sich das vor. Und das ganze Ding kostet dann auch, glaube ich, aktuell 2.000 Euro in der Spiegel, ne?
Genau. Also 100 Euro, wenn du das finanzierst. Das heißt, es entspricht letztendlich einem ganz normalen Fitnessbeitrag.
Und du hast logischerweise, als du das irgendwie gegründet hast, wahrscheinlich schnell gewusst, wie man sowas bauen lässt, wer sowas kann, weil aus der ganzen Zeit bei Pixformance kanntest du ja sozusagen Fitness-Hardware.
Also wenn du die Pixformance anguckst, ist es letztendlich genau identisch. Deswegen.
Aber es ist kein Spiegel.
Ja, nur die Spiegelfläche sozusagen da oben rauf zu machen, ist ja hardware-technisch, sage ich jetzt mal, das Einfachste. Man muss echt sagen, das ist letztendlich das B2C-Produkt von einem B2B-Produkt, was wir schon seit 2011 auf dem Markt haben, wo wir auch Millionen an Daten haben. Also für uns war der Switch jetzt relativ klein.
Und wo kam der Switch her?
Der Switch kam eigentlich dadurch, dass ich gesagt habe, ich finde, also das, es gibt eigentlich zwei Themen dazu. Ist die Technologie. Die Microsoft Kinect ist ein ziemlich dickes Ding und ich glaube, dass sich keiner jetzt einen riesen, so einen Schrank ins Wohnzimmer stellt und damit trainiert. Unabhängig davon, dass die Kosten dafür auch so hoch sind. Und als die Microsoft Kinect vom Markt genommen wurde, haben wir angefangen, die Technologie umzustellen auf eine 2D. Das heißt also, du kannst quasi ein ganz, ganz dünnes iPad benutzen, um Bewegungsanalyse anzubieten. Und das hat uns dann, also wir waren im März 2019 fertig mit dieser Technologie, dass du mit einem ganz dünnen Screen diese Technologie nach Hause bringen kannst. Und das war dann eigentlich die Basis und der Auslöser auch zu sagen, hey, jetzt können wir etwas für Endkunden anbieten. Das also war eigentlich ein bisschen so eine technisch getriebene Entscheidung von unserer Seite aus.
Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Und zwar unser Partner Liquid, eine der führenden deutschen Vermögensverwaltungen. 5-mal in Folge zu Deutschlands Top-Vermögensverwalter gewählt worden. Moderne Vermögensverwaltung auf Family Office-Niveau heißt es, aber sie bieten das halt auch jetzt immer mehr der Breite an. Also man muss nicht unbedingt sehr reich sein, um in die Sachen investieren zu können, die erfahrungsgemäß wirklich Spaß machen. Dazu zählt unter anderem auch Private Equity, eine Anlageklasse, die in den letzten 20 Jahren, in 16 Jahren, den Aktienmarkt global outperformed hat. Also Private Equity sehr lukrativ für die, die damit investieren können, aber kann halt nicht jeder. Bis eben jetzt, wo Liquid es möglich macht, sogar, und das ist das Neue, mit einem Sparplan, wie man das von klassischen Börsenanlagen kennt, mitzumischen. Also neues Produkt, das heißt Liquid Private Equity Next. Und da kann man, wenn man sich auf 10.000 Euro festlegt und jeden Monat etwas bereit ist zu sparen, einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Shownotes oder unter liquid.de/omr. Also liquid.de/omr. Da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR2024, OMR2024, bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Natürlich muss die Frage kommen, kennst du ja auch, es gibt in den USA ein Startup oder mittlerweile eine Firma, die jetzt letzte Finanzierungsrunde, glaube ich, 300 Millionen bewertet wurde.
Die ist gerade für 500 Millionen verkauft worden.
Oh, okay, wann war das?
Da musst du besser recherchieren.
Ja, okay. Wer hat sie gekauft?
Vor zwei Monaten Lululemon.
Okay, sorry, Lululemon, genau. Also die Firma heißt am Ende Mirror,
genau.
Wie Spiegel. Und ich hatte jetzt wirklich nur die Finanzierungsrunde geguckt und gar nicht in Exit, ich trottel. Okay.
Kein Problem. Also, aber es geht aber schnell in der Fitnessbranche.
Also eine 500 Millionen Exit und das Produkt sieht jetzt, auch wenn man die Website so anguckt, eurem sehr, sehr ähnlich. Also das heißt, das ist dann wirklich, ich glaube es dir sofort. Und häufig gibt es ja die Geschichten, wo dann deutsche Gründer sagen, nee, haben wir uns alles ausgedacht, aber es sieht halt durch Zufall dann doch 1:1 aus wie das US-Produkt. Bei dir ist jetzt ja wirklich total glaubwürdig, dass es irgendwie aus deiner Historie kommt und nicht als Klon, aber es sieht wirklich ähnlich aus wie der Mirror, ne? Von der Firma.
Genau, also ich sag jetzt mal, das brauchst du mir Gott sei Dank gar nicht zu glauben, sondern es ist letztendlich ein Fakt, dass wir ja seit 2011 quasi mit der Bewegungsanalyse auf dem Markt sind hier. Und ich persönlich hatte den Mirror auch in den USA gesehen und vor 2 oder 3 Jahren und muss sagen, ich war richtig beeindruckt, dass es jemand schafft sozusagen letztendlich mit einem Screen, wo ja genauso das angezeigt wird, was du dir auf dem Fernseher auch angucken könntest, ein neues Marktsegment aufzubauen. Und ich muss echt sagen, davor habe ich echt Hochachtung, dass die Amis sowas schaffen. Ich glaube, das würde in Deutschland wirklich nicht keiner durchkriegen, weder bei Investoren noch bei Kunden. Und da war ich, muss ich sagen, auch zu deutsch zu sagen, also sowas würde ich auf dem deutschen Markt nicht anbieten oder würde ich nicht zutrauen, dass das eine Nachfrage findet. Und für mich war klar, dass nur wenn wir das die Bewegungsanalyse und einen echten Mehrwerttechnologie den Menschen nach Hause bringen können, dass das etwas ist, was ich dann machen möchte. Und deswegen, also ich sage jetzt mal die Spiegel, wie gesagt, die Verspiegelung ist eigentlich nur ein ganz kleines Detail des Ganzen und dass es ein Spiegel ist. Aber letztendlich, also für mich ist eigentlich der große Mehrwert die Technologie, die da drin steckt, nämlich zum Beispiel die Bewegungsanalyse. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Features, wo wir jetzt super innovativ das angehen. Und wie gesagt, ich bin natürlich vom Herzen aus ein Techie und deswegen ist für mich das Wichtigste, dass die Technologie absolut bahnbrechend ist, die da drin ist.
Und die Mirror-Leute, die haben die dann offensichtlich so nicht, aber die haben scheinbar auch eine größere Community geschaffen. Ähnlich wie bei Peloton, dass man halt dann da nicht immer alleine trainiert, obwohl man bei sich zu Hause ist, sondern durch den Spiegel, durch dieses Device quasi, ist man da mit ganz vielen Menschen verbunden und kann gemeinsam trainieren und Kurse machen, also was.
Ja, also ich weiß nicht, du musst mal mit beiden trainieren. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Community wirklich bei Mirror ist. Auf jeden Fall haben sie es geschafft, sehr viele Mirrors zu verkaufen. Und das ist
wie viele?
Also da ist jemand nach Zahlen, die ich weiß, um die 10.000. Und ich denke, dass das eine absolut unternehmerisch tolle Leistung ist. Jetzt muss man natürlich sagen, USA ist immer 8-mal größer als wir. Aber trotzdem, es ist eine super krasse Leistung.
10.000, sagst du, ist so eine super Leistung. Ich hätte jetzt gesagt, so ein Mirror, so ein Fitnessgerät. Ich meine, da gibt es ja 300 Millionen Menschen in USA, da sind die alle fitnessverrückt. Da jetzt 10.000, dann kriegt man einen Exit hin von 500 Millionen, wie du gerade gesagt hast. Das erscheint mir ja total wenig. Also ich meine, jetzt ich sage jetzt mal ganz arrogant, 10.000, die verkaufst du ja allein in New York, auf der Straße so ungefähr, oder im Central Park. Also, weißt du, was ich meine? Scheinbar sind die Dimensionen da andere, als ich jetzt das irgendwie von außen so einschätze.
Ja, also das sage ich ja, die Amis haben immer eine große Fantasie. Aber ich finde das doch toll. Das ist doch für Gründer eigentlich
super,
gut,
ja,
oder?
Super.
Aber also ich finde, das sollten wir. Wir sollten es pushen. Ich will auch mehr Fantasie in Deutschland.
Aber weil du es gerade auch so, sagen wir mal, so auch mit so großem Respekt. Das heißt, irgendwie, wenn du jetzt Waha machst, wie viele Spiegel stellst du dir jetzt bei Waha vor, in einem Jahr oder im nächsten Jahr oder dieses Jahr noch verkaufen zu können? Ist es dann?
Also wir können definitiv wir werden definitiv auch 10.000 verkaufen. Das sehen wir jetzt schon aus unseren Zahlen. Deswegen, ich sag jetzt mal, ich spreche deswegen in Respekt, weil ich würde sagen, wenn du dir die Hardware und die Produkte mal anschaust, wenn du ein Produkt auf den Markt bringst, was ich sagen würde, das ist ein anders designter Fernseher mit Kursen drauf, dann brauchst schon sehr viel Branding-Arbeit, sehr viel Content-Arbeit, um dann trotzdem eben so ein Exit hinzukriegen. Also ich habe da meinen Respekt vor der Company insgesamt oder vor dem Werdegang mit diesem Produkt.
Ich meine, ist auch ein bisschen die nächste Frage, wenn man jetzt überlegt, okay, die haben irgendwie 10.000 verkauft, das Ding kostet 2.000 Euro, dann machen die 20 Millionen Euro Umsatz. So, jetzt sind die für 500 Millionen verkauft worden. Das heißt, da ist wahnsinnig viel Fantasie dahinter, dass der Hardware-Umsatz steigt. Oder ist es nicht vielleicht so, oder wie ist es bei euch, dass man sich noch mehr von dem digitalen Umsatz erhofft? Also das ist ja dann auch so ein Abo-Modell, ne? Wo man dann ähnlich wie bei Peloton dann irgendwie jeden Monat auch weiter dafür zahlt, dass man Teil der Community ist. Was kostet das dann bei Mirror bei euch? Was kostet so ein Monat?
Ja, also alle die Modelle, sowohl Peloton, Mirror und auch unser Konzept ist immer so aufgebaut, dass letztendlich die Hardwarekosten quasi nur die Inmarktbringung sind und letztendlich der Verdienst erst beginnt mit der Subscription. Deswegen sind letztendlich alle Subscription-Modelle. Da unterscheiden die sich nicht. Trotzdem glaube ich, dass es jetzt man sich genau überlegen muss, sozusagen, wie viel Möglichkeiten gibt es, über Subscriptions Geld zu verdienen. Und da würde ich jetzt sagen, sind halt Mirror und Peloton sehr orientiert über reine Fitnessangebote, eben auch Subscriptions, Subscription-Einnahmen zu machen. Und unser Gedanke bei Waha ist ja, wie ein guter Freund mir vorgestern flüsterte, das fand ich irgendwie total schön, das Lagerfeuer der Zukunft zu werden. Das heißt, unsere Idee ist jetzt nicht nur allein Fitness-Content dort zur Verfügung zu stellen. Das heißt also, klar, es ist das Wichtigste, das ist auch für mich das Wichtigste in meinem Leben, aber ich finde es durchaus sehr charmant, dass meine Tochter zum Beispiel über das Zoom hier in Großform ihren Gitarrenunterricht konsumiert. Und ich denke, dass es noch sehr viel andere Anwendungsmöglichkeiten geben wird in Zukunft, die über das Fitness hinausgehen.
Wie macht man denn sowas? Also ich meine, du hast es ja gerade jetzt durchaus auch meine ja, meine Über, weiß ich nicht, Überschätzung ganz charmant relativiert, indem du sagst, okay, man muss erstmal schaffen, für einen etwas überdimensionierten Fernseher 2000 Euro zu bekommen und das dann 10.000 Mal.
Genau.
Das ist ja ne, die andere Art darauf zu gucken. Wie macht man es denn? Also ich meine, das ist ja am Ende auch so Direct-to-Consumer-Marketing. Wie macht ihr das? Wie machen die das? Wie geht man da vor? Also Fernsehwerbung ist es wahrscheinlich nicht.
Nee, genau. Also ich glaube, das ist, Marketing ist ja heute echt sehr anspruchsvoll geworden. Das heißt, es gibt nicht mehr nur diese 5 Kanäle und dann sagt man, je mehr Geld man da rein investiert, desto besser läuft es. Also ich meine, selbst Facebook hat ja, ist ja heute irgendwie nicht mehr so effektiv, wie es auch noch vor ein paar Jahren noch war. Das heißt also, ich glaube, man muss immer mit einer Kombination gehen, verschiedene Kanäle zu bespielen. Also das ist jetzt keine Neuigkeit, die ich dir erzähle. Trotzdem würde ich sagen, das Allerwichtigste ist immer noch, einfach ein hammergeniales Produkt zu liefern. Und wir haben uns wirklich auch, da muss ich sagen, sind unsere Investoren wirklich eine Hilfe, uns wahnsinnig darauf konzentriert zu sagen, wie können wir die allerbeste Hardware produzieren und wie können wir den allercoolsten Content und die allerbeste Motion Tracking hier zur Verfügung stellen. Wenn ich glaube daran, dass wenn Produkte gut sind, dann werden die empfohlen und dann hat man den Mrs. Sporty-Effekt, dass so eine Brand eben auch bekannt wird und wächst von sich aus.
Und wo wird das Produkt gebaut? Also wer macht die Hardware? Ist das in Deutschland oder in Asien oder so?
Ja, wir produzieren letztendlich Corona-bedingt an verschiedenen Standorten, auch in Asien, aber die Haupt, also unsere Hauptproduktionsstätte ist in Europa.
In ja. Deutschland? Oder
in Nö, nicht in Deutschland, aber in Europa.
Näher möchtest du dich dazu nicht äußern?
Nö.
Weil?
Jetzt hier nicht meine Wettbewerbs. Okay, ja, es gibt halt nur wenige Produzenten, die das, glaube ich, auf dem Level können. Und ich glaube, da sind wir zwar gut aufgestellt, aber trotzdem, also.
Musst du ja keinen verraten, was suchen soll, so ungefähr.
Genau.
Gibt es denn schon viele Wettbewerber hier in Deutschland auch, die das gesehen haben und sagen, okay, das baue ich jetzt auch?
Also ich sage mal, ich könnte verstehen, wenn die kommen, weil das ist natürlich ein wahnsinnig interessanter Markt jetzt mit Corona und auch ein spannendes Produkt. Allerdings muss ich sagen, kann ich nur aus meiner Perspektive sagen, es hat mich ja mehrere Jahre gekostet, bevor wir den Schritt von Pixformance eben zu Waha gegangen sind, weil Endkonsumerprodukte eben wahnsinnig viel Geld kosten, nicht nur in der Entwicklung und der Vermarktung, sondern letztendlich auch im Support und der Weiterentwicklung. Deswegen würde ich sagen, das ist schon, also wir als wir gegründet haben, wusste ich, dass 2, 3 andere Startups gerade eben auch für ein ähnliches Projekt Geld suchten. Aber jetzt im Augenblick würde ich sagen, es ist schon, also da traut man sich schon ordentlich was zu.
Wie groß ist denn Waha, wie viele Leute arbeiten für Waha gerade?
50 Leute.
50 sogar. Leute? Und okay, also Waha ist für alle nochmal geschrieben, V-A-H-A. und wie viel Spiegel verkauft ihr jetzt planmäßig dieses Jahr? Was würdest du schätzen?
Na, wie gesagt, also ich denke, das ist jetzt nicht unrealistisch, dass wir auch relativ zügig auf die 10.000 kommen und wir wollen jetzt im Herbst auf so ein Tausender-Level gehen und ich denke, das kriegen wir auch einfach hin.
Und Investoren, also das hast du ja gerade schon ein paar Mal erwähnt, die jetzt bei euch eingestiegen sind, sind ja auch zum Teil namhafte Investoren. Erzähl mal, wer ist jetzt alles dabei? Sind ja in Summe, glaube ich, jetzt auch schon fast 20 Millionen reingeflossen in die Firma?
Also eine hohe zweistellige Millionensumme, genau. Okay. Wir haben, also Holzbring Ventures hat das damals ja mit uns quasi das Seed-Funding gemacht und GFC und, also vorher Rocket und RTP Global und eine sehr spannende Investment-Company aus den USA, TQ Ventures. Die sind dann in der Series A eingestiegen und ich habe das, muss ich sagen, als Gründer bin ich da sehr dankbar, dass man da, ich sehe mich da so ein bisschen auch eben wie ein Leistungssportler, dass man da Coaches an der Seite hat, die einen immer wieder inspirieren, challengen und wo man echt so auch ein Soundboard hat für so seine eigenen Bedürfnisse und ich kann das als wirklich sehr positiv nur beschreiben, die Zusammenarbeit.
Mhm. Aber das heißt, jetzt habe ich gerade 20 Millionen, jetzt Entschuldigung, habe ich irgendwie hier meine Unterlagen noch durchgeguckt, es ist schon viel mehr rein. Also das ist ja sogar öffentlich, dass schon 36 Millionen, warte mal, ich gucke mir jetzt gerade mal an, was ich hier notiert habe.
Naja, deiner Recherche traue ich jetzt nicht ganz, aber...
Du weißt, also ich würde wetten, dass du es besser weißt, aber du willst mir nicht einfach nicht verraten.
Nein, will ich nicht, werde ich nicht.
Okay. Aber das heißt, sagen wir mal, jetzt sind irgendwas... 8-stellig ist da reingeflossen, dann ist die Firma jetzt ja auch schon logischerweise irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 50, 100 Millionen Euro wert, locker, ne?
Absolut.
Sagst du jetzt so.
So sieht's aus. Nein, ich muss sagen, das ist so ein typischer, sag ich mal, Wirtschaftstalk, ja. Okay, wie viel ist da reingeflossen? Wie viel ist das wert? Zum Schluss muss ich sagen, bin ich da wahrscheinlich Frau, ja, und sag, es interessiert mich nicht. Es interessiert mich, wie viele Leute wir jetzt hier quasi glücklich machen mit unserem Produkt in den nächsten Monaten. Und da ist für mich echt entscheidend, dass wir ganz, ganz viele begeisterte Menschen erreichen in Deutschland. Und dann auch nächstes Jahr zügig Europa erobern. Und das ist für mich, also ich bin da total der sozusagen das Rennpferd. Mich interessiert jetzt nicht, was jetzt hier wie bewertet oder reingeflossen wird. Mich interessiert jetzt nur nach vorne, wie viele Leute wir damit erreichen.
Mhm. Aber wenn man es dann monatlich machen möchte, kostet es 40 Euro. Also schon so viel wie auch ein Fitnessstudio eigentlich selber auch kostet.
Die Mitgliedschaft, genau. Wenn du das Waha finanzierst, dann bist du sozusagen insgesamt bei dem Mitglieds-, also mit dem Einsatz von 100 Euro dabei. Und aus meiner Sicht heraus, sage ich mal, wenn man sich auch mal anguckt, wie viel die Deutschen so in ihre Inhouse-Equipment investieren, ist das ein Betrag, wo ich sagen würde, ja, leider ist der nicht geschenkt, so dass wir, ich sag jetzt mal, nicht alle erreichen können. Das hatte ich bei Mrs. Brody auch immer schon das Problem. Aber ich glaube, es kann relativ viele erreichen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir alle irgendwie so ein iPhone für 1.300 Euro liegen haben, dann würde ich sagen, es können sich, glaube ich, wahrscheinlich dann immer mehr Leute leisten, als man ursprünglich denkt.
Mhm. Aber eine Frage, die ich mir auch mal, sag mal, mit Peloton stelle, jetzt verkauft man sehr viel Hardware, aber der Umsatz bricht dann ja trotzdem brutal ein. Also ich meine, wenn du jetzt aus einem Kunden einmalig irgendwie 2.000 Euro oder so, oder wie viele finanzieren das denn versus Sofortzahler? Also ist der ganz große Teil Finanzierer?
Im Augenblick hält sich das bei uns noch so die Waage, aber das liegt sicherlich auch daran, dass ich glaube, die sozusagen Bereitschaft von jemandem, der natürlich mehr Geld hat und das dann auch einem mehr nicht bezahlen kann, Dinge auszuprobieren, die sozusagen, also der First Mover Anteil ist bei uns natürlich noch relativ hoch. Wenn ich jetzt mal Peloton und Miro sehe, dann haben die einen hohen Anteil von Leuten, die das eben auch finanzieren, also der liegt so um die 70%. Und in diesem Sinne denke ich, dass der Anteil bei uns auch steigen wird. Und das würde mich natürlich auch freuen, weil wir es natürlich auch möglichst vielen Menschen zur Verfügung stellen wollen.
Mhm. Okay, das heißt, diese Logik, die ich immer so dachte, man bekommt einmal sehr viel von dem Kunden und dann entsprechend hat man schnell auch in einer jungen Firma hohe Umsätze. Aber danach zahlt der Kunde halt ja logischerweise nur noch sehr viel weniger. Und der Umsatz der Firma bricht dann im Zweifel auch ein, weil man dann einfach irgendwie, wenn man die erste Welle der Leute erreicht hat, dann werden die ja, sind die nicht mehr so zahlungskräftig oder nicht mehr so?
Ja, das Businessmodell läuft ja ein bisschen anders. Und zwar in der Form, dass letztendlich mit dem Revenue, die man durch die Einmalzahlung hat, ja eigentlich quasi eher die Customer Acquisition Costs covered sozusagen. Das heißt, letztendlich ist dieser hohe Umsatz, der am Anfang ist, eigentlich hinterher, sag ich mal, vom Gewinn plus minus null. Die Company beginnt dann meist erst zu verdienen, eben wenn die Mitgliedschaft gezahlt wird oder wenn die Mitgliedschaften fließen. Und in diesem Sinne muss man eigentlich sagen, ist der Effekt eigentlich mit jeder Mitgliedschaft, die möglichst lange besteht. Und das ist ja auch das Schöne für den Kunden. Das heißt, die Company muss sich langfristig um den Kunden sozusagen bemühen. Damit wird das der Profit dann der Company gemacht.
Ja, also das verstehe ich. Ich hätte das jetzt nur mit Blick auf den, bei Peloton war ja auch vor kurzem Börsengang. Und der Peloton-Gründer wäre jetzt bei OMR gewesen, da hatte ich mir schon so ein bisschen zurechtgelegt, dass ich dachte, krass, irgendwie der hat beim Börsengang so viel Umsatz, weil er so viele von den Fahrrädern verkauft hat, aber die Umsätze, sei denn der verkauft jetzt weiter Fahrräder, brechen dann trotzdem irgendwie ein, weil irgendwann hat jeder so ein Fahrrad und dann brauchst du nur noch das Abo. So könnte man zumindest denken, aber wahrscheinlich ist es falsch, weil der Markt immer weiter wächst und immer mehr Leute diese Fahrräder kaufen wollen, dann schiebst du diese Welle halt ewig lange vor dir her und brichst halt nie weg. Also
ja, tendenziell hast du natürlich damit recht, weil das sieht man ja auch in der Entwicklung von Peloton, dadurch, dass sie sozusagen in andere Hardware-Produkte reingehen möchten. Ne? Die haben ja auch jetzt das Laufband und gucken sich da auch um, in welche Richtung sie das Ganze noch vergrößern können, das Sortiment. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass man eben klar irgendwann dann doch an eine Saturation stößt und diese natürlich auffangen will, indem man dann weitere Produkte anbietet.
Aber mir ist schon klar, dass der Umsatz, der dann hinten rauskommt, offensichtlich profitabler ist. Also genau. Der Abo-Umsatz ist als der Hardware-Umsatz. Wobei du hast gerade gesagt, dass die Customer Acquisition Cost für jetzt einen neuen Käufer von Waha sind ja nicht 2000 Euro. Das ist ja inklusive der Hardware dann, ne? Also das
genau. Heißt, nein. Ich meine aber, das ist trotzdem kein auf dieser, also ich sag jetzt mal, der Umsatz deckt dann meistens die Kosten, die in Hardware, Support und so weiter, Service und in der Customer Acquisition Cost entstehen. Das ist meistens so, dass diese Modelle so aufgebaut sind, dass halt eben die Company erst beginnt mit der Mitgliedschaft.
Aber eigentlich ist es jetzt ja logischerweise klar, ein Produkt, da hast du jetzt auch natürlich Glück gehabt, wahrscheinlich, dass für Corona gemacht ist, aber es ist ja auch irgendwie für Instagram gemacht. Also ich stelle mir vor, diese ganzen Fitness- Influencer, schickst du denen das jetzt zu oder macht ihr da viel? Also mein Verdacht wäre jetzt, bei Google, da kann man jetzt nicht so viel Neukunden gewinnen, weil das Keyword irgendwie, weil der Fitnessspiegel wird nicht so viel Suchvolumen haben und dann musst du nur den logischen, weiß ich nicht, den Suchtraffic quasi abfangen, der jetzt woanders entsteht, aber es gibt ja kein natürliches Suchvolumen nach, eigentlich, weil das Produkt ist ja neu. Also so, dann du musst dieses Produkt neu einführen. Das ist doch eigentlich am Ende ein reines Instagram-Spiel, oder nicht? Und PR.
Also PR ist auf jeden Fall super, super wichtig, aber das würde ich sagen, das gilt für jede Marke, die neu sich positionieren will und dann auch noch ein neues Segment aufmacht, was der Deutsche noch nicht kennt. Allerdings muss ich sagen, bin ich echt super dankbar, dass es so viel Instagram-Influencer gibt, weil wir haben wirklich unheimlich viel Nachfrage bekommen, als wir jetzt im März gelauncht haben, wo Leute auf uns eigenständig zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir möchten euch gerne promoten, können wir da einen Deal machen? Und ich noch froher bin ich dadurch, dass ich immer auch mir wichtig ist, dass ich da quasi keine reine Werbeveranstaltung mache, sondern dass wenn man dann die Leute dann auch wirklich damit trainieren sieht und auch echt Feedback kriegt, ey, so eure Kurse sind ja super, der Personal Trainer war ja super nett, dass dann wirklich eine Beziehung mit dem Influencer entsteht. Und das haben wir von Anfang an den Glück gehabt, dass wir da auch wirklich eine Nachfrage hatten und das haben wir auch intensiviert. Also da gebe ich dir hundertprozentig recht, dass das sehr, sehr wichtig ist, um so ein Produkt erstmal
Also ein Deal heißt aber, jemand schreibt euch, weil er das cool findet und weiß aber genau, er hat große Reichweite irgendwie.
Klar.
Das heißt, der bekommt das dann für weiß ich nicht, irgendwie Versandkosten, keine Ahnung, da darf sich einen abholen und muss aber dann irgendwie, oder ihr hofft, dass er dann ein paar Mal postet, so ungefähr.
Genau, also das machen alle großen Marken letztendlich, dass, ich sag jetzt mal, da eine zur Verfügungstellung sozusagen, dann nicht unbedingt, muss man sagen, das ist auch immer cool, das steht da nicht, du musst so und so viel posten, aber dass das natürlich immer mit der Erwartung verbunden ist, dass der Influencer dann auch dieses Produkt postet, darüber schreibt, aufruft. Und ich bin echt total beeindruckt, dass es so viele Influencer dann auch echt gibt, die das mit ehrlichem Herzen machen und hinter uns auch wahnsinnig viel Feedback gegeben haben zu einem Produkt. Also auch die Presse, wir hatten die ersten, die es wirklich richtig durchgetestet haben, waren letztendlich Journalisten. Und das finde ich schon toll, dass die meisten da mit einem richtigen, wie soll man sagen, mit einer Ehrlichkeit rangehen und dann auch echt ein gutes Feedback geben. Und
wer war denn der bekannteste Fitness-Influencer, der das getestet hat? Irgendwie, oder der größte vielleicht?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich sag jetzt mal so, ich bin jetzt mal voll Frau, was ich sonst nicht so bin, aber die sympathischste, die ich doch kennengelernt habe, groß, war Sylvie Mais. Okay. Weil ich sag jetzt mal, ich hatte jetzt so ein Bild so aus Gala und Bunte, obwohl ich jetzt nicht so viel Zeit habe, Gala und Bunte zu lesen, aber früher, als man noch beim Friseur die Chance hatte, wo ich sagen würde, da habe ich sie jetzt gar nicht so verstanden, wie sie sich dann zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit uns wirklich dargestellt hat, nämlich als wirklich tolle Unternehmerin, die sich sehr stark auch mit den Produkten auseinandersetzt, die sie zum Beispiel pusht und für die sie sich interessiert. Mhm. Und das finde ich auch spannend, muss man sagen, da mal so einen ganz anderen Einblick in eine ganz andere Branche zu kriegen.
Die Kolleginnen und Kollegen von Tokenize.it, Tokenize It, versuchen, eine neue Plattform aufzubauen, über die Startups Anteile leichter rausgeben können. Sowohl vor allen Dingen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch an Geldgeber. Egal, wer einem Startup hilft und Anteile bekommen soll, das Ganze geht jetzt mit Tokenize It einfacher, digital, schnell. Keine Beurkundungspflicht, kein Notar notwendig. Egal, wer an der Firma beteiligt sein soll, Tokenize It macht es möglich, kostet auch erstmal überhaupt gar kein Geld, sondern erst dann, wenn später Anteile gehandelt werden, wenn es dann Transaktionen gibt, dann möchte gerne Tokenize It verständlicherweise mitverdienen. Das Ganze ist natürlich rechtssicher, es liegt ein vollständiges, durchdachtes Vertragswerk bereits vor. Wer jetzt also gerade gründet und überlegt, wie kann ich meine Leute beteiligen, der sollte sich Tokenize It im Detail anschauen, vielleicht einfach mal kennenlernen, ein Beratungsgespräch vereinbaren, kostet kein Geld, könnt ihr machen unter Tokenize mit Z, tokenize.it, im Zweifel auch gerne in den Shownotes nachschauen, wie ihr Tokenize It kennenlernen könnt. Zurück zum Podcast. Aber so mit generischen Posts macht ihr jetzt bei Instagram nicht so viel. Also wenn man sich euer Profil anschaut, da sind jetzt sozusagen nur 5000 Abonnenten, auch nur 300 Beiträge. Da hätte ich jetzt gedacht, okay, für eine Instagram-Marke ist das jetzt ja sozusagen, klar, man kann das an andere geben und es hat denselben Wert vielleicht, aber man kann ja auch selber sozusagen organisch versuchen, das groß zu kriegen. Macht dir nicht so gar nicht.
Da hoffe ich, dass du bald ein Follower bist, weil ich stimme dir zu, das meiste passiert bei uns echt in der Story, nicht in den Posts. Und da zeigen wir dann auch immer, wenn wir mit Influencern oder so zusammenarbeiten, was die so aktuell tun. Deswegen, ich glaube, wenn eine Company wächst, dann ist der Traffic natürlich draußen höher als sozusagen in den eigenen Feeds. Aber, und ich muss auch sagen, Instagram ist jetzt für uns gar nicht mehr so eine krasse Zielgruppe, weil unsere Hauptmitglieder sind eher so zwischen, sag ich jetzt mal, 35 und 55. Deswegen, ich glaube, das ist auch ein bisschen Facebook-lastiger. Aber solche Communities entstehen ja dann mit wachsender Community-Größe.
Okay. Aber das heißt irgendwie Facebook, es funktioniert für dich noch besser als Plattform, sogar als Instagram?
Ja, hundertprozentig.
Krass.
Also das war bei Mrs. Sporty auch schon so und das zieht sich auch durch. Also ich kann ganz klar sehen, ich weiß nicht, ob du das nicht auch bei anderen Produkten oder Firmen siehst, dass also meine Kinder sind auf TikTok und Snapchat und die, ich sag jetzt mal so, die jüngere Generation, meine Babysitter sind so ungefähr auf Insta und ich bin noch auf Facebook, weißt du, so.
Okay. Hätte ich mir jetzt anders, also ich, klar, 2000 Euro ist natürlich echt ein sportlicher Preis, aber andererseits, wie gesagt, wenn man es finanzieren kann und dann hätte ich jetzt gedacht, dass das bei, und ihr ja auch so viele Influencer-Kooperationen macht, wie du so gerade erzählt hast, dann hätte ich getippt, dass das bei Instagram viel größer sein müsste. Aber
ja, also ich glaube, es ist wirklich zielgruppenspezifisch. Ich glaube, dass Jüngere noch einen ganz anderen Lifestyle haben und sich auch viele Sachen angucken. Also ich weiß zum Beispiel, dass Urban Sports Club ja auch eine deutlich jüngere Zielgruppe hat. Ich glaube, der Lifestyle ist ein bisschen noch anders und ich glaube, dass halt wir von der Zielgruppe wirklich so die Frau wie ich haben, die beschäftigt ist, die einen krassen Job macht, die noch 3 Kinder hat, 4 Pferde. Ich will am liebsten jedes Wochenende kiten gehen. Ja, ich weiß schon ganz genau, was ich will. Und war ist dann für mich eigentlich die Möglichkeit, parallel fit zu bleiben. Und ich glaube, für die Jüngeren ist das, die haben andere Ansprüche. Die wollen vielleicht echt im Studio nochmal jemanden anderen treffen investieren ihr Geld in andere Geschichten. Also ich glaube, wir sind schon ein sehr zielgruppenspezifisches Produkt.
Okay, aber also ich weiß, vielleicht war es mir auch so präsent, weil es in der natürlich jetzt der ganzen Digitalpresse sehr präsent war. Und ich hätte jetzt irgendwie, als ich zum ersten Mal drauf guckte, dachte ich mir, okay, krass, so diese ganzen typischen Instagram-Insignien, blauer Haken, der Name ist ja auch Waha Flow. Also jetzt, ich musste wirklich zweimal gucken, bis ich das entdeckt habe und dachte ich mir, okay, krass. Da hätte ich mir jetzt so ein Monster-Insta-Game, wie man so sagt, irgendwie vorgestellt. Aber okay, wenn es ist ja ein wichtiges Learning. Also irgendwie Facebook ist teilweise größer und naja, es ist wie es ist, ne? Also man muss.
Das stimmt.
Und was siehst du noch für Möglichkeiten? Also ich meine, wenn du jetzt sagst, irgendwie 10.000 Geräte in Deutschland, wo findet ihr die Nutzer? Also jetzt abseits von den sozialen Plattformen, Fernsehwerbung gar nicht. Oder doch ein bisschen? Oder ein
bisschen.
Events, vielleicht wenn es wieder geht? Oder wie finden euch, also was ist so?
Genau, also wir machen relativ viele Kooperationen ja, sowohl mit lokalen Anbietern. Also wir sind zum Beispiel im November und Dezember im KDW und anderen Kaufhäusern sozusagen von diesem Format. Also wir machen schon relativ viel so ganz auf der Bandbreite und werden auch noch, sag ich mal, weitere sehr große Influencer-Kooperationen launchen jetzt gegen den Herbst. Und der Herbst ist natürlich an sich immer eine gute Zeit für die für Fitnessprodukte. Dementsprechend kann ich nur sagen, ich finde es ganz wichtig, wirklich die große Bandbreite zu spielen. Und das haben wir bei Mrs. Porty auch immer erfolgreich gemacht, weil man sieht ja auch in den Nutzungszahlen eben von unserer Zielgruppe, dass sie eben auch immer noch die ganze Bandbreite konsumieren. Und ich glaube, da ist es wichtig, jetzt unsere Inhalte gut zu kommunizieren, und darauf werden wir uns auch ab Oktober stark fokussieren. Wir haben ja das ganze Thema zum Beispiel Bewegungsanalyse und auch die tolle Möglichkeit, eben an Live-Kursen teilzunehmen und sich gegenseitig zu sehen, wie bei Instagram. Das haben wir auf unserer Website noch gar nicht so deutlich dargestellt, weil es eben jetzt erst am 15. Oktober gelauncht wird. Also weiter Produktinnovationen und das Produkt zu kommunizieren und das auf einer großen Bandbreite mit sehr einflussreichen Influencern, das ist, würde ich sagen, so, das heißt, in drei Punkten zusammengefasst.
Demnächst hat irgendwie Pamela Reif auch Waha.
Könnte man sich vorstellen, aber okay. Es gibt auch noch größere.
Okay. Oh, in Deutschland?
Genau. Deswegen, es bleibt spannend.
Mesut Özil macht Waha.
Vielleicht. Auf jeden Fall sage ich jetzt mal, das ist natürlich für, wir haben echt auch viele Anfragen von Athleten, und das finde ich schon toll zu sehen, dass wir da auch dadurch, dass wir mit Pixformance qualitativ hochwertig eben wissen, wie man Leistungssport und auch Medizin macht, dass wir da eben alle bedienen können, vom Endkunden bis zum Athleten mit unserem Training.
Ist denn der Spiegel eher männlich oder eher weiblich von der Käuferschaft her?
Auf jeden Fall immer weiblich, aber ich muss echt da sagen, leider, Fitness ist weiblich. Auch wenn die Männer, die Fitten, denken, dass sie sind und auch mehr Muskelmasse haben, ja, sind wir Frauen doch in der Gesamtfitnessbranche aktiver. Ne? Also das ist der ganze Gesundheitssektor und Fitnesssektor wird immer von Frauen dominiert. Also die meisten, ich glaube, wir haben overall an Fitnessgängern auch irgendwie 60-40.
Ah, okay, das war mir gar nicht so klar.
Ja, wir Frauen, die Frauen entscheiden ja auch, was zu Hause gekauft wird. Also deswegen, ich glaube, so in dem Bereich, sage ich jetzt mal, Investitionsentscheidung und überhaupt auch, wie krass, sage ich mal, man dann doch Fitness durchzieht im Alltag, da sind wir Frauen 10% statistisch vor den Männern. Das heißt nicht, dass die Männer nicht genauso fit wären oder so genauso viel machen würden, aber was die Branche anbetrifft, kann man das deutlich in den Zahlen lesen.
Würdest denn du sagen, oder würdest du dich trauen zu sagen, vielleicht, dass es ein Luxusprodukt ist, oder wollt ihr es auch so positionieren als Luxusprodukt? Gerade bei Peloton habe ich jetzt diese Anzeigen im Kopf, wo da irgendwelche monströsen Penthouse-Wohnungen mit Blick über, weiß ich nicht, eine ganze Stadt, und dann steht da irgendwie am Fenster, am Panoramafenster so ein Fahrrad. Das ist schon, wo der normale Mensch denkt, okay, wer hat denn so eine Wohnung? Und so, das kommt ja so häufiger, dass dann da irgendwie immer so, dann, weiß nicht, liegen da im Hintergrund irgendwie, stehen teure Kunstwerke in dem Wohnzimmer, wo dann das Peloton auch steht. Also sehr so als Luxus-Item positioniert. Würdet ihr das genauso machen oder macht ihr das genauso?
Ja, das ist eine voll coole Frage, weil ich glaube, wenn wir uns jetzt mal angucken, wie sich das ganze Thema Luxusgüter entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, sieht man doch da eine super spannende Entwicklung, dass ich sagen würde, ja, es gibt Produkte, die wir als Luxusgut wahrnehmen. Weiß nicht, wie zum Beispiel ein Tesla. Für mich eigentlich gehört das iPhone auch noch zum Luxusgut dazu. Oder, weiß nicht, irgendwelche Marken. Wenn man sich dann aber anguckt, wer konsumiert die Marken, also ich weiß nicht, ob du mal Weihnachten in so einen Louis Vuitton-Shop gegangen bist, falle ich um, wie viele Jugendliche in so einem Shop abhängen, ja? Frage ich mich, woher haben die das Geld? Gibt es so viele Jugendliche, die sich Louis Vuitton messen können? Oder ich sehe erstaunlich viele, ich sag jetzt mal Teslas, wo ich sagen würde, das wäre für mich auch eher ein Luxusgut. Also ich glaube persönlich, dass sich die Gesellschaft eher dahin entwickelt, dass die Menschen immer differenzierter werden, für was sie Geld ausgeben. Also dem einen ist dann eben der Tesla oder das Waha oder das Apple Phone wichtig, und dann sozusagen investiert er dort seine Ausgaben. Und deswegen könnte man schon sagen, ja, das sind Luxusbrands und das sind Luxusgüter, aber ich würde nicht mehr sagen, dass das sich dann auf nur eine bestimmte Käuferschicht fokussiert, sondern ich würde sagen, es mischt sich inzwischen viel krasser, dadurch, dass Menschen halt sagen, das ist für mich wichtig, da investiere ich gerne rein, und dann bei anderen Themen sagen, ja, ich weiß nicht, wenn ich dann einkaufen gehe, dann kann ich auch zu Aldi gehen oder
der hybride nicht, Konsument heißt es, glaube ich, im Marketingdeutsch. Ich sage auf Marketingdeutsch der hybride Konsument.
Ja. Der hybride Konsument, das ist doch ein echt faszinierender Trend, den wir in den letzten Jahren haben.
Das heißt,
oder?
Du würdest aber schon Luxus dann machen, in der Hoffnung, dass es dann aber trotzdem funktioniert wie ein iPhone, ne? Wo man sagt, das ist genau auch Luxus, aber trotzdem Massenmarkt. Ne?
Also Luxus für den Massenmarkt, dem das wichtig ist. Ja. So würde ich es definieren.
Aber so würdest du euch auch positionieren, okay.
Ja, also was wir unter Luxus verstehen oder was ich unter Luxus verstehe, ist hoffentlich ein gewisses Qualitätsversprechen. Und dieses Qualitätsversprechen hat eben auch seinen Preis. Das erwarten, also zum Beispiel, ich muss sagen, ich bin zugebens unglücklicher mit meinem Apple-Teilen, weil die nicht mehr Luxus sind. Die haben gar keine Qualität mehr für den Preis. Und ich würde jetzt Luxus nicht sehen als etwas, weiß nicht, was überflüssig ist, könnte man ja auch so definieren, sondern ich würde Luxus sehen als, da steht ein bestimmtes Qualitätsversprechen hinter. Weiß nicht, bei Hermes weiß ich, dass das hoffentlich richtig echtes Leder ist mit einer tollen Qualität. Und das möchte ich auch gerne unseren Kunden rübergeben, dass wir hier echte Qualität produzieren. Okay. Die hat dann auch seinen Preis.
Und wenn man dann so ein, du hast übrigens gerade das Waha gesagt, also ist das schon so die Idee, wirklich das Waha als iPad, als komplett neue Produktkategorie einzuführen? Du würdest jetzt nicht vom Waha-Spiegel sprechen, sondern das ist das Waha.
Das ist das Waha, absolut. Das ist mein Waha immer zu Hause. Wir sagen immer so, läuft Waha schon? Oder machst du gerade Waha? Das hat sich bei uns schon so ein bisschen eingebürgert. Oder zu meiner Tochter frage ich, Gitarre fängt gleich an, bist du schon am Waha?
Okay. Das heißt, wirklich eine Kategorie zu erschaffen, ist die Aufgabe.
Ja, eine Plattform, würde ich sagen, für zu Hause, ja.
Muss man da was bedenken, so ein Ziel hat, das ist ja nun schon sehr klar definiert, was versucht man dann noch was anderes zu machen als beim normalen Marketing oder normalen Kommunikation? Also das Waha zu sagen, ist natürlich sofort einprägsam, aber...
Also ich habe heute eben gerade noch mit einer guten Freundin, die du auch kennst, darüber philosophiert, wie man sowas macht. Und hier würde ich wieder zurückgehen auf das Thema Menschen, dass indem man Menschen letztendlich davon begeistert und sie auch zu Botschaftern von Waha macht.
Machst du so Referral Codes und sowas alles auch?
Auch das, ja. Ja, letztendlich geht es darum, den einzelnen Endkunden zu begeistern, dass er dann auch noch weitere begeistert und die dann alle Waha eben als Waha wahrnehmen.
Ist es denn so, dass wenn man das bekommt, das ist total so ein Flash, weil das so mega geil eingepackt ist und weil dann so ein Luxuspaket, so weiß ich nicht, so richtig so eine Box kommt oder sowas, ist das also sozusagen auch schon jetzt endoptimiert in dieser Hinsicht?
Ja, also ich sag jetzt mal, da ist es wie mit anderen Produkten auch so. Ich kenne gerade viele Influencer, die dann sagen, boah, wie geil ist das denn? Ich mache da jetzt hier erstmal Fotos oder boah, ich hatte den Personal Trainer hier im Fenster stehen oder ich kriege hier von meinen brasilianischen Freunden, hey, meine beste Freundin Pia hat jetzt ein Waha und ich so, wow, wirklich, und sie ist super happy. Also es macht, also das deswegen mache ich das auch, weil mich das so freut, solche Feedbacks zu bekommen. Ich würde sagen, ja, wenn man dafür einen Sense hat, dann ist das ein absolutes Wow-Erlebnis. Und das versuchen wir natürlich auch aufzubauen. Allerdings, weißt du ja auch, die größtgeliebtesten Marken sind auch die meistgehassten. Also es gibt bestimmt auch Menschen, die Erfahrung haben und sagen, das ist ja gar nicht für mich. Ja. Und ich glaube, auch damit muss eine Marke leben können, wenn jemand sagt, hey, nee, ich habe es aufgemacht, ich finde es schrecklich. Ja.
Es gibt ja, muss man ja fairerweise sagen, glaube ich, über Mirror, ein Artikel in der New York Times habe ich jetzt bei meiner Recherche gesehen. Da steht irgendwie das egoistischste oder das
narzisstische.
Das narzisstischste Trainingsgerät aller Zeiten oder irgendwie sowas.
Genau. Ja, und das eigentlich muss man ja sagen, Kontroverse zeigt immer, dass die Leute sich damit beschäftigen. Und in dem Hinsicht muss ich sagen, jeder, der ein Waha bestellt, es gibt ja die Möglichkeit, den 30 Tage zu testen, ganz kostenlos. Ja, also wir bieten es ja sogar an und sich dann dagegen entscheidet, dem finde ich auch toll, weil er redet wenigstens mit und hat's probiert. ja, und macht sich nicht eine Meinung, ohne es selbst ausprobiert zu haben. Deswegen, ich würde sagen, mitmachen oder das olympische Model, mitmachen, zählt.
Also einfach mal bestellen, auf gut Glück, so wie damals die Casper-Matratze, einfach mal gucken, kostet ja nichts, nach Hause kommen lassen und dann hoffst du, dass die meisten schon irgendwie dranbleiben.
Nee, hoffen tue ich nicht, sonst würde ich kein Unternehmer sein. Ich weiß, die meisten lieben es, aber ich sage jetzt mal so, ich finde es schön, wenn man sich eine Meinung bildet, indem man das einfach mal ausprobiert hat.
Wie viel Prozent schicken zurück?
Ich bin total stolz, 5%.
Okay.
Ist echt verschwindend gering.
Jedes 20.
Sind wir ganz, jedes 20, ja, doch, hast recht. Jetzt 20. Ja, hört sich doch viel an, oder? Aber 5% ist nicht viel. Okay. Die Zahl hört sich aber doch viel an. Ja, das ist jetzt, ist immer lustig, ne, wie man den Dingen darstellt, aber 5%.
Haben wir schon heute rausgearbeitet, ne?
Stimmt, absolut. Nee, aber ich sag mal, wenn man jetzt mal vergleicht mit anderen Produkten, dann ist das echt wahnsinnig gering.
Hm. Okay, also ja, ich bin total gespannt, ob ihr das hinbekommt, auch gerade in Deutschland ist schon, ich glaube, alle Zeichen stehen in die Richtung, gerade mit Corona jetzt, müssen wir gar nicht drüber reden, auch mehr Wachstum als gedacht, davon gehe ich einfach mal aus.
Auf jeden Fall. Nee, also es ist zwar, also ich mag das nicht, da mit anderer Menschen ja auch viel Leid verbunden ist, aber es ist natürlich, muss man sagen, eine krasse Veränderung unserer Gesellschaft und diese Veränderung zeigt uns allen den Weg der Digitalisierung, da sind wir natürlich voll drin, ne? Mhm.
Naja, also okay, also spannende Reise und jetzt schon, wie gesagt, möglicherweise fast 100 Millionen mehr oder irgendwas so wert, vielleicht wird es noch mehr wert, vielleicht noch mehr Menschen, jetzt 10.000 Spiegel sollen ins Land gebracht Wahas, werden.
Wahas, bitte.
Vollkommen richtig, ja, genau. 10.000 Wahas sollen ins Land gebracht werden. Ja, wir beobachten es weiter. Ich drücke dir die Daumen. Danke, dass du ein bisschen erzählt hast und entschuldige meine hier und da nicht ganz präzise, nicht einem Luxus-Podcast angemessene Vorbereitung.
Nein, überhaupt nicht. Nur wenn du von mir Details willst, dann fordere ich dich natürlich.
Absolut richtig. Ne? Also das muss
that's
ich vertragen.
That's the game.
That's the game. Ja. Also in dem Sinne, danke Valerie. Und,
danke dir auch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Okay. So, bin mal gespannt, ob der eine oder andere Hörer jetzt ein Waha ordert, testweise.
Bestimmt.
Alles klar.
Vielen Dank.
Ciao.
Im jetzt kommenden Hinweis mal nicht AdTech oder B2B-Softwarelösung, sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und alle unter 18 jetzt bitte weghören, mir berichten wird, warum er Monkey47 so besonders findet. Max.
Ja, Philipp, es steckt direkt im Namen. Das sind die 47 Botanicals, die dem Ganzen einen einzigartigen Geschmack verleihen. Das sind zum Beispiel die Preiselbeeren aus dem Schwarzwald, die ihm auch eine ganz besondere Note geben.
Aha, und was hast du da mitgebracht?
Meinen Favoriten, den Monkey47 Tonic. Super einfach, ein paar Eiswürfel, etwas Monkey47, das Ganze aufgefüllt mit Tonic Water und einer Grapefruit-Seste obendrauf. Fertig ist der erfrischende Drink.
Okay, und das schmeckt dann?
Auf jeden Fall. Beim ersten Schluck spürst du direkt die Wacholdernote, frische Zitrusnoten und eine leichte Pfefferschärfe. Für mich ist es genau die Balance dieser Aromen, die den Gin ausmachen.
Und gibt's noch was über Monkey47 als Brand zu sagen?
Ich meine, du siehst es ja schon am Apothekerdesign der Flasche. Die Brand ist mit super viel Liebe gestaltet. Vom Etikett bis hin zur Website, die aussieht wie eine alte Zeitung. Da wundert es mich ehrlich gesagt auch nicht, dass Monkey47 bereits zum 8. Mal in Folge als Top-Trending-Gin-Brand ausgezeichnet wurde.
Also an alle, probiert Monkey47 gerne aus, überzeugt euch selber von seiner Qualität, dass das hier, was der Max berichtet, wahr ist. Ich wiederhole nochmal, Monkey47 zum Mitschreiben in Bar oder Supermarkt demnächst mal ausprobieren. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.